Er schont sich nicht, er schont eigentlich niemanden. Der Comedian und Kabarettist Ingmar Stadelmann. Für seine aktuelle Tour hat sich Ingmar Stadelmann das hier einfallen lassen. Er liest und seziert Texte des rechtsextremen AfD-Politikers Björn Höcke. Zitat: Wir bekämpfen Faschisten, indem wir Faschisten lächerlich machen, sagt Ingmar Stadelmann. Wie sein Weg auf die Bühne und zu Björn Höcke war, das fragen wir ihn gerade selbst. Ingmar Stadelmann ist unser Gast vor 8 hier in SWR Kultur am Abend. Guten Abend, Herr Stadelmann.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Haben Sie heute schon eine verwertbare Pointe gefunden auf dem Weg ins Studio in Berlin, wo Sie gerade sitzen?
Ich habe mehrere gefunden, in großen Teilen unter der Gürtellinie, das würde ich jetzt bei Kultur weglassen, aber ich habe hier in dem Studio kurz warten müssen und habe Kontakt mit einem sehr netten Berliner Angestellten in dieser Lokalität und wie sagt man so schön, also der Berliner kann ja aus allen Gag machen, er muss es einfach nur sagen.
Und was wurde gesagt?
Guten Tag, wurde gesagt im Prinzip. Und wer noch so heute hier kommt ins Studio, da war unter der Name Laschet viel und Mann, Mann, Mann. Und da war der Tag für mich eigentlich schon rund.
Laschet reicht, Armin Laschet.
Ja, Laschet und Mann, 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 das ist wichtig.
Arbeitet denn das Gehirn eines Stand-Up-Comedians so, dass sie wirklich immer das Leben durchleuchten nach einem Lacher, nach einem Gag?
Ich befürchte, dass das so ist. Ich weiß nicht, ob das nur bei Stand-Up-Comedians so ist, aber bei uns sorgt das dafür, dass es am Ende auch einen Output gibt. Tatsächlich, große Teile von dem, was ich erlebe am Tag oder sehe, wird auf Verwertbarkeit geprüft. Das ist, glaube ich, aber allen Bühnenkünstlern immanent, wie man so schön sagt. Was es dann tatsächlich auf der Bühne wird, ist immer dann nochmal eine andere Frage.
Notieren Sie sich das? Haben Sie irgendwie im Handy so eine Notiz?
Ich habe lustigerweise gerade jetzt hier nochmal in mein Handy, gerade bevor ich mich hier hingesetzt habe, geschaut, was so die letzten Notizen sind. Und wie gesagt, da sind schon wieder lauter Absurditäten dabei. Die sind aber eher für, sagen wir mal, ein Stand-Up-Programm dann spannend, als für das, was ich aktuell treibe eigentlich. Das ist ja schon ein bisschen anders.
Was steht denn da drin? Was ist denn so eine Notiz, die Sie da gerade noch gelesen haben?
Ja, also wir können jetzt live reingucken, aber die Frage ist, ob das, also...
Probieren wir es doch.
Wir können es probieren. Warte mal, ich schau mal rein, was haben wir hier? Also die letzte Notiz, die ich gemacht habe, ist tatsächlich für die Show, die ich gerade mache, für die Stadelmann liest Höcke-Programm tatsächlich, weil es ein neuer Aspekt ist, den ich vorher noch nicht hatte. Ich lese einfach ungefiltert vor. Es ist nicht bis jetzt auf der Bühne, es ist quasi Premiere. Rechte Politik ist eine politisierte Depression. Reflexhandeln, dass man sich von der Welt angegriffen fühlt und sich in der Defensive fühlt und das versucht abzuwerben. Aber das ist ein inneres Problem, das im Äußeren bekämpft wird. Das ist die Idee, die ich mir aufgeschrieben habe.
Das war Ihr Gedanke, den Sie dann noch für die Bühne umarbeiten werden.
Genau, jetzt brauchen wir dazu noch eine Pointe und das ist die größte Herausforderung bei dem Thema.
Sie kommen eigentlich vom Radio, Sie haben moderiert bei öffentlich-rechtlichen Sendern Fritz vom RBB oder bei 1 Live vom WDR. Wie ging denn der Weg zum Radio?
Der ging von der Bühne lustigerweise, weil ich war da vorher schon auf Bühnen unterwegs. Die ersten Bühnensachen habe ich gemacht, da war ich so 15, 16 und hatte das Glück einer, wie sagt man, pädagogisch wertvollen Deutschlehrerin, die den Störenfried im Unterricht nicht einfach vor die Tür gesetzt hat, sondern gesagt hat, ich glaube, du musst in die Theatergruppe. Und da bin ich dann auch hingegangen und dann habe ich natürlich in der Theatergruppe weiter Quatsch gemacht und improvisiert und das war auch für alle sehr lustig, aber das ist dann bei manchen Texten vielleicht gar nicht das Ziel, dass es lustig ist. Und dann hat sie auch nicht gesagt, du gehst, sondern hat gesagt, was du brauchst, ist eine eigene Kabarettgruppe. Da habe ich meine beiden besten Kumpels genommen. Und dann haben wir so 30, 40 Minuten Programm zusammengebastelt aus Fernsehsketchen, Wochenshow war das damals und so weiter und ein paar eigenen Texten. Und das waren im Prinzip die ersten Erfahrungen. Und dann war mir relativ, das ist mein Glück, früh klar, was ich eigentlich mal irgendwie machen will. Und die Herausforderung bestand dann eher darin, wie wird man das, was ich jetzt bin? Weil das ist ja kein Ausbildungsberuf.
Und wie sind Sie es geworden? Also wir müssen kurz mal sortieren. Also sind mit dieser Kabarettgruppe auf der Bühne gestanden, dann zum Radio gekommen, entdeckt worden?
Ja, zwischendrin habe ich noch ein bisschen studiert, wie man das so macht. Natürlich nichts fertig. Kommunikationswissenschaften, Soziologie, evangelische Theologie war ich auch eingeschrieben. ein bisschen BWL war auch noch dabei. Geschichte war dabei, aber alles irgendwie nur so angetestet. Und dann war die große Frage, bin ich jetzt zu blöd, das abzuschließen oder interessiert es mich zu wenig? Und meine Erklärung war natürlich, dass es mich zu wenig interessiert. Und dann habe ich das Studium abgebrochen. Und dann war für mich eigentlich... der Plan, möglichst viele Praktika oder reinzuschnüffeln oder Volontariat zu machen in Bereichen in den Medien, die mich interessieren und so. Und das erste, wo ich hängen geblieben bin, das war dann ein relativ verrückter Privatradiosender in Berlin. Und da war ich dann auch relativ lange.
Aber dann hat es sie doch wieder zur Bühne zurückgezogen. Was war der Impuls?
Der Impuls war der Quatsch Comedy Club. Da habe ich irgendwann mir eine Show angeguckt. Aber ich weiß gar nicht, Mitte, Ende 20 war ich da. Habe diese Show gesehen, live. Und hatte hinterher nicht das Gefühl, das war jetzt ein befriedigender Abend, sondern hatte das Gefühl, du bist hier falsch. Du sitzt hier unten, du müsstest aber eigentlich da oben sein.
Der Quatsch Comedy Club, gegründet von Thomas Hermanns, der den auch lange moderiert hat. Ja, da sind Sie dann auch mit Ihrem ersten Soloprogramm aufgetreten. Was ist denn los mit den Menschen, hieß das 2013? Wie war das denn dann, mit so einem richtigen Programm, den Realitätscheck zu erleben, ob man wirklich lustig ist auf der Bühne?
Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich vorher schon Kurzauftritte gemacht hatte, ne? Und da war mir dann schon klar, was funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert. Aber das erste Solo ist natürlich dann immer noch mal eine andere Hausnummer. Da ist man ja, ja, ich sag mal, 2 Stunden beschäftigt alleine und muss das irgendwie wuppen. Und das war, also aus heutiger Sicht denke ich immer so, oh Gott, wie verrückt. Damals hat man gedacht, wie schaffe ich das nur? Wie schaffe ich nur 1 Stunde oder 2 Stunden rumzubekommen? Und heute sitze ich ja oft auf der Bühne und denke, oh Gott, ich habe schon wieder 2 Stunden Quatsch gemacht mit den Leuten. Ich muss jetzt langsam mal fertig werden. Also das verändert sich sehr in der Wahrnehmung. Die Herausforderung besteht natürlich am Anfang darin, Leute von dem, was man da macht, zu überzeugen. Und die ersten 10 Jahre, würde ich sagen, geht es darum, immer wieder zu behaupten, dass man lustig ist, obwohl viele sagen, man ist es nicht. Und bei dieser Überzeugung muss man so lange bleiben, bis die Mehrheit sich anschließt.
Die 10 Jahre sind ja rum, ne?
Wenn ich richtig sagen, rechne. Die habe ich geschafft.
Ihr Vater ist Politiker, er war Staatssekretär für die CDU in Sachsen-Anhalt. Wird da am Tisch diskutiert? Schärft das den Sinn, auch für Humor?
Also wichtig ist, dass das war, er hat wieder einen richtigen Job. Das lustigerweise wird mir ja oft unterstellt, ich hätte, also oder was unterstellt, also wenn ich so Angriffe bekomme manchmal so online, so, dann ist ganz oft dabei, ja, du machst es eh alles nur, um dich von deinem Vater zu befreien und sowas. Aber diesen Konflikt haben wir ehrlich gesagt nie gehabt. Und es schärft schon den Sinn fürs Politische, weil das Politische immer ein Thema war bei uns im Haus. Das hat meine Wahrnehmung schon geschärft für diese Dinge, ja, das muss man schon so sagen. Aber wir waren nie, standen nie in einem, wie sagt man, das Aufbegehren war jetzt nicht so da. Wir hatten eher das stille Abkommen, dass er zwar in Teilen in diesem Programm stattfinden darf, aber er sich nicht in meine Angelegenheiten einmischt und ich mich nicht in seine.
Er darf stattfinden. Wie findet er statt, zum Beispiel auf der Bühne?
Es gibt so eine ganz legendäre Nummer, die ich schon sehr, sehr lange eigentlich spiele und die immer wieder geupdatet wird, weil immer wieder neue Aspekte hinzukommen. Das ist die Erkenntnis, dass der Ostdeutsche in der Sauna durchgehend nackt ist und der Westdeutsche eher nicht. Und dass aus diesem Konflikt ums weiße Handtuch schon ein paar lustige Geschichten entstehen. Und da habe ich natürlich viel zu berichten, weil wir waren eine relativ nackte Familie, muss man sagen. Das habe ich auch für normal gehalten, bis Freunde mir erklärt haben, das ist nicht normal, dass die Eltern nackt durch die Bude laufen. Bei uns war das relativ normal, muss ich sagen. Ich bin da sehr entspannt aufgewachsen, was das Thema angeht.
Unser Gast für 8 ist der Comedian Ingmar Stadelmann. Sie sind aktuell, Herr Stadelmann, mit einem eigenen Soloprogramm unterwegs. Auf Tour Stadelmann liest Höcke, haben wir eben schon erwähnt. Sie lesen und analysieren Äußerungen des rechtsextremen AfD-Politikers Björn Höcke. Was genau machen Sie? Was passiert auf der Bühne?
Also ich habe dieses, ich hätte es fast schöne Interviewbuch von ihm, aus dem ich zitiere, was ich in Teilen vorlese, was ja eigentlich schon relativ alt ist, ist von 2017 das Werk und trotzdem sehe ich in erstaunte Gesichter, weil eigentlich schon alles drin ist in diesem Werk, was die AfD problematisch machen könnte oder macht. Und wir lesen sozusagen die absurden Stellen, wo Leute mal glauben, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemand so in so einem Buch schreibt. Und wir lesen auch die Stellen, die, sagen wir mal, mit der Verfassung eher auf Kriegsfuß stehen oder wo es ein Problem geben könnte. Was wir definitiv nicht machen, ist 2 Stunden lang moralisch irgendeine Keule schwingen, weil das ist nicht die Idee der Show, sondern es sind auch AfD-Wähler willkommen. Ja, auch die können zu dieser Show kommen und sagen, ich will mal wissen, was der da jetzt mit macht und auf was ich mich da einstellen muss. Also auch da bin ich bereit. Die Idee ist eher so eine Form von aufklärerischer Idee und Rauszoomen und Rationalisierung. Also nicht zu sagen, fui, 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 es sind alles Nazis, die AfD wählen, sondern eher zu sagen, wisst ihr, was die Idee ist? Also was da ideologisch dahinter schwebt? Und vielleicht versteht ihr, was das Problem sein könnte, wenn man solche Leute mit Macht ausstattet. Das ist mehr mein Ansatz.
Haben Sie ein Textbeispiel mal für uns?
Ja, ich habe das Buch jetzt nicht hier, aber es geht ja mehr um so Haltungen, die in diesen Texten durchkommen. Also Höcke sieht zum Beispiel Frauen als schützenswertes Objekt generell, durchgehend in diesem Buch. So. Und da geht es eben nicht darum, dass sie irgendwie gleichwertig sind. Das ist so ein bisschen wie beim Porsche-Fahrer, der den Porsche abdeckt, ne, in der Tiefgarage, um ihn vor fremden Blicken zu schützen. Und so ein bisschen ist die Einstellung oder die Haltung gegenüber Frauen. So. Und das muss man sich natürlich bewusst machen, wenn man so eine Partei wählt, weil das zieht sich ja durch diese ganze Partei. Und auch der Begriff der Remigration ist bereits 2017 im Text drin. Und wenn man sich die Analysen des Buches von 2017 anguckt, dann haben jede Menge Intellektuelle gesagt, na, das ist natürlich alles metaphorisch gemeint. Und wenn man aber 8 Jahre später drauf guckt, stellt man fest, nee, da befindet sich schon Handlungsanweisung in diesem Buch. Und das ist dann nochmal ein anderer Aufschlag. Ne? Und auch Alice Weidel ist da drin erwähnt. Sie wird immer als Neoliberale gebrandmarkt von ihm. Die ist also ideologisch ihm eigentlich ein Stück fern. Das sagt er so nicht, aber er betont immer, dass sie eine Neoliberale ist. Und ich habe auch nochmal geguckt, ob er das nicht mehr macht. 8 Jahre später macht er das immer noch. War vor ein paar Monaten im Podcast mit Ulrike Groh. Und auch da hat er sie eine Neoliberale genannt und nennt das immer noch ein befruchtendes Element in der Partei. Aber da kann man sich auch ausrechnen, wenn er das nicht mehr als befruchtend empfindet, dann war es das für unsere Freundin aus der Schweiz wahrscheinlich. So. Mhm. Und wenn man wissen will, wie mächtig Höcke ist in dieser Partei, weil das ist die Frage, die oft kommt nach den Shows, ob ich glaube, dass der da die Fäden zieht oder ob der nicht einfach nur ein Lokalpolitiker ist. Ich glaube, dass er schon derjenige ist, der das ideologisch zusammenhält. Und also wenn die AfD sich jetzt vom Parteiprogramm neu aufstellt, müssen wir einfach nur gucken, er will unbedingt, dass der Begriff Remigration reinkommt und große Teile des Restes hat das eigentlich immer versucht zu verhindern. Aber wenn er das durchdrückt, dann wissen wir, wer da die Macht hält. Und wenn man dann fragt, dass auch Journalisten fragen mich das dann oft, ob ich jetzt Herrn Höcke für das größte Problem in diesem Land halte, warum ich das deswegen mache, dann ist meine Antwort immer, nee, ich glaube nicht, Höcke ist das Problem, sondern das Problem ist eine Zahl und wegen dieser Zahl mache ich diese Show. Die Zahl ist die 70, knapp 70% der Deutschen sagen, dieser Staat ist überfordert. Und wenn man dann fragt, ob ich glaube, dass so jemand wie Höcke daraus Profit schlagen kann, dann ist die Antwort ja. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns dann beschäftigen, was er so denkt und will, was seine Überzeugungen sind, weil sonst kann man ja auch gar nicht, wenn jemand kommt und fragt, was ist denn das Problem an Höcke, hat man gar nichts zu sagen, weil man sich nie damit beschäftigt hat.
Sie sagen ja auch, ich packe den Leuten argumentativ den Koffer für den Fall, dass sie sich mit Höcke auseinandersetzen wollen. Welche Rückmeldungen kriegen Sie denn von denen Sie den Koffer packen?
Ja, die sollen sich gar nicht mit Höcke dann weiter auseinandersetzen. Also das können sie natürlich auch, sondern es geht mir nur darum, dass man spricht, ne, dass man redet. Also dass die Leute miteinander sprechen. Es geht eigentlich um diese 70%, die Mehrheiten, die wir in diesem Land haben, die aber eine schweigende Mehrheit ist, die dann nach dem Konzept verfährt, der Klügere gibt nach. Aber der Klügere gibt nach ist keine Gewinnerstrategie, wenn es um Rechtspopulismus geht. Man muss auch fragen, es geht nicht darum, moralisch zu bewerten, ja, sondern man muss sagen, warum wählst du das oder warum willst du das wählen oder was überzeugt dich daran? Weil dann kann man sagen, was einen daran stört und warum es einen selber nicht überzeugt. Und dann kommt man halt ganz schnell, das ist auch immer, wie gesagt, ich habe ja am Ende der Show immer die Diskussion mit dem Publikum. Dann werde ich immer gefragt nach Verbotsverfahren oder Brandmauern und so weiter. Und gerade was das Thema Brandmauer angeht, glaube ich, haben wir das Problem, dass wir das immer als eine Brandmauer sehen, aber eigentlich sind es verschiedene. Es sind eigentlich mindestens zwei. Wir haben eine soziale und eine politische. Und bei der politischen kann man ja irgendwie noch sagen, es macht irgendwie Sinn, eine Brandmauer zu ziehen, weil da geht es um Macht. Aber auf der sozialen Ebene macht eine Brandmauer überhaupt gar keinen Sinn. Die muss eigentlich weg, weil wir in der Lage sein müssen, mit allen zu sprechen. Weil niemand, der irgendwie isoliert wird, sich weniger radikalisiert. Das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen muss man auch auf der Gartenparty in der Lage sein, mit den unangenehmen Themen umzugehen.
Sie reden über Björn Höcke, Sie reden aber auf der Bühne auch übers Dating, Sie reden über die Kombination aus Glatze und Bart, das ist Ihre Kombination. Sie mögen die Spannbreite, kann man das so sagen?
Das habe ich jetzt schön zusammengefasst. Wobei man schon sagen muss, dass diese Höcke-Lesungen, die jetzt diese, sagen wir mal, satirische Diskurs, wie ich es nenne, schon anders funktionieren als meine Stand-Up-Shows vorher. Also das war ja für mich als Künstler sozusagen auch die Herausforderung, ein Projekt zu machen, was nicht so viel damit zu tun hat, wie ich vorher auf den Bühnen unterwegs war, weil mir nicht ganz klar war, folgt mir mein Publikum? Also gehen die das mit? Machen die das? Und kommen auch andere Menschen so? Und die Erkenntnis ist, die Leute sagen, doch, das interessiert mich. Ich bin, was das Thema angeht, offensichtlich so der Unerwartete. Also man kennt den Humor ungefähr und weiß, was für ein Hammer das sein kann. Und jetzt will man gerne mal sehen, wie ich das politisch anwende als Satire im Kabarettbereich. Also es schafft mir schon noch ganz neue Ebenen, was mich sehr glücklich macht und ich froh bin, dass die Leute das mitgehen. Aber es unterscheidet sich schon zu den anderen Sachen, Inhaltlich, was sich nicht unterscheidet, ist quasi die Humorfarbe und die Art und Weise, in Grenzbereiche zu gehen. Das habe ich vorher mit anderen Themen gemacht, mit ideologischen Themen, mit politischen Themen, mit sexuellen Themen, mit Beziehungsthemen, mit Haustierthemen. Also das kann man auf jedes Thema anwenden, wie man will. Aber mir geht es nicht darum, irgendwie dann im seichten Fahrwasser zu schwimmen, sondern ich will dann schon gucken, wie weit kann ich raus.
Der Grenzgänger und Comedian Ingmar Stadelmann war unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Vielen Dank und Grüße nach Berlin.
Ich danke.